Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Nächster Versuch überführig. Undorf noch abgefälscht. Kopfball und Ausgleich. Kaum sag ich's, sitzt der Umschaltmoment. Der VfB kontert erstmals in diesem Spiel erfolgreich. Und der Treffer für den Neumann, Jakob Brun Larsen. Stuttgart dreht auf. Undorf. Föhrich. Klasse Ball. Undorf. Und jetzt ist der Ball drin. Spiel gedreht. Nick Woltemade. Sie überrennen Leipzig in dieser Phase des Spiels. Das ist hiermit amtlich. Der VfB Stuttgart schlägt RB Leipzig nach furioser zweiter Hälfte mit 2:1. Kein Spektakel diesmal im Ergebnis. Das Spiel war sehr gut. Das bessere Ende für den VfB Stuttgart. Auch dank Jakob Brun Larsen. Der Heimsieg zum Jahresauftakt.
Mit dem Live-Kommentar des geschätzten Kollegen Jonas Friedrich von Sky aus dem Spiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig steigen wir ein in Folge 327 unseres Podcasts, in dem wir wirklich ausnahmslos über gute Dinge zu sprechen haben. Philipp Meisel, ich grüße dich.
Einen wunderschönen in die Runde.
Herr Mahler auch dabei.
Guten Morgen.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Wir haben in der vergangenen Woche auf zwei Bundesligaspiele vorausgeschaut. Auf die blicken wir jetzt zurück. Das waren zwei Siege, 6 Punkte für den VfB. Dann ist am Sonntag parallel zur ersten Hälfte in der Fuggerstadt auch noch was im Sindelfinger Glaspalast passiert, über das wir sprechen werden, ausführlich. Der VfB hat nämlich wieder den Mercedes-Benz Junior Cup für sich entschieden, den Titel verteidigt aus dem vergangenen Jahr. Und auch da haben wir ganz viele Eindrücke für euch. Und dann natürlich der Ausblick auf das Landesduell, denn es geht einfach nahtlos weiter. Samstag 15:30 zu Hause gegen den SC Freiburg. Ich würde sagen, bevor wir in gebotener Kürze über das Spiel in Augsburg sprechen, lassen wir erstmal den Trainer zu Wort kommen. So sieht Sebastian Hoeneß die Partie in Augsburg.
Kommen sehr gut ins Spiel. Ich glaube, 30 wirklich gute Minuten gespielt, wo wir uns eigentlich nur vorwerfen lassen müssen, dass wir nicht führen. Konsequent verteidigt, hohes Tempo gegangen, viele Aktionen auch im letzten Drittel gehabt. Machen kein Tor und dann verlieren wir ein wenig Kontrolle. Dann ist Augsburg mehr ins Spiel gekommen und hat da auch, glaube ich, ihre Doppelchance, die wir überstanden haben. Gehen dann so mit 0-0 in die Halbzeitpause. Zweite Halbzeit war wieder besser, auch wie wir rauskommen, fand ich gut, war wieder intensiver, haben mehr nach vorne gespielt und hatten aber nicht die Anzahl der Aktionen im letzten Drittel wie noch in der ersten Halbzeit und trotzdem. So eine gewisse Gefahr war da. Natürlich hatten wir dann die Gelegenheit, in der 60. nochmal nachzulegen mit Dennis, mit Jakob, die beide, finde ich, gut reinkamen. Dennis macht dann für uns das entscheidende 1-0. War natürlich wichtig, in diesem Spiel irgendwann dieses Tor zu machen. Je länger es 0-0 steht, desto offener ist es natürlich. Wir verteidigen es dann, denke ich, mit einer sehr guten Verteidigungshaltung zu Ende und spielen zu 0. Gewinnen dadurch 1-0. Ich denke, es geht auch in Ordnung. Aber wie zu erwarten, war es ein hartes Stück Arbeit. Aber wir sind froh über diesen Start ins neue Jahr.
Ja, kurz und prägnant, der Trainer des VfB, Felix. Wir haben, glaube ich, alle ein ekelhaftes Spiel erwartet. Ich bin bei meinem Tipp sogar auf Unentschieden gegangen. Das Gegentor für den VfB ist ausgeblieben. Das eine vorne hat er geschossen. Wie hast du die Partie wahrgenommen am Sonntag?
Ich lese wieder FC eklig in unserem Sheet und das war es auch. Also das war, ja, du hast halt Auswärtsspiel in Augsburg gebucht und du hast es bekommen. Ich war, glaube ich, auf ein 2-1, wenn ich es im Kopf habe, aber zumindest der Abstand ist da mit 0-1. Es war, wir haben es auch besprochen gehabt, es war ähnlich wie dieses Spiel am vorletzten Spieltag. Wieder 0-1, wieder relativ glanzlos, aber Ende sagst du gut, souverän, ist in Ordnung. Das Tor war sogar relativ ähnlich, es war auch ein Chipball, der war damals ordentlich noch ein bisschen länger von Mio auf Girassi, aber ähnliches Tor, bisschen reingestochert und dann gewinnt er halt souverän. War für mich auch nie groß in Gefahr, weil von Augsburg quasi keine Gefahr ausging, das wird man nachher in den Daten auch sehen. Von dem her war bestimmt nicht schön, hat vielleicht hier und da auch bei Leuten, jetzt haben wir es natürlich schon mit drin, aber bei Leuten auch die Frage aufgeworfen, große Steigerung gegen Leipzig, aber bin auch so, musst du halt bestehen, du kannst das selten brillieren, musst da deine Punkte holen, das haben sie gemacht.
Fand ich sehr schön, Felix, gerade, dass du das erwähnt hast, dass dieses Tor quasi eine Doublette darstellt, zu dem letzte Saison nur halt, dass zwei andere Protagonisten am Werk waren.
Der Tom Brady war diesmal Angelo Stiller sozusagen.
Richtig, richtig, ja. Ist auch schön aus dem Fußgelenk geschüttelt. Du siehst in der Slow-Mo noch, wie der zuvor ausgestreute Sand aus dem Augsburger Rasen aufspritzt und so, ja. So muss das sein. Das alles in Anbetracht dessen, dass Herr Stiller dreimal davor schon ordentlich aufs Holz bekommen hat, ja. Und das vielleicht ein bisschen zu früh, aber lässt mich schon einen Bogen schlagen zum Spiel am gestrigen Abend gegen Leipzig. Da war es nämlich ähnlich. Beide Spiele Stiller der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Beide Spiele haben die Gegner mit ihren zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, ihn rauszunehmen. Ja. Augsburg war halt ein Fußballspiel wie eine solide Kneipenschlägerei. Ja. Irgendwann ist halt einer aufgestanden, hat sich einen Stuhl gestoppt, ist einmal durch den Laden gelaufen, das war Dennis Undaff. Ja. Danach war die Nummer durch. So, ja. Und in Leipzig haben sie es eben auch versucht, haben es auch 45 Minuten lang richtig gut geschafft, Stiller, Carrasor da rauszunehmen, ehe die dann wiederum eine entsprechende Resilienz an den Tag gelegt haben. Augsburg, wie gesagt, wir haben nicht umsonst im Vorfeld von diesem FC eklig gesprochen. Das ist ein Spiel, hinfahren, weghauen, Mund abputzen, heimfahren. Da musst du, das geht zu gar nichts anderes. Ja, das ist biederste Bundesliga-Kost. Ja, trockener kriegst du das Brot nicht serviert in dieser Liga. Und alles, was da zählt, ist mit wenig, möglichst wenig Aufwand das Maximale rausholen. Das ist der Mannschaft gelungen und das ist schlussendlich auch ein deutlicher Beleg, auch wenn nicht der erste, aber ein deutlicher Beleg dafür, welchen Reifeprozess dieser Club als Ganzes durchlaufen hat. Wie viele Jahre haben wir, seit wir diesen Podcast machen, uns schon darüber unterhalten müssen, dass du hingefahren bist mit Fraxhausen, dann eine Mannschaft auf dem Platz stand, die hatten die Pampers bis zum Anschlag voll und nachher kam halt nichts mehr rum. Ja, und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Du bist eigentlich gar nicht mehr am Zaudern im Vorfeld, sondern du weißt, die werden liefern und im Idealfall läuft es eben so wie da in Augsburg.
Ja. Ja, und man sieht auch da, finde ich, die Entwicklung allein unter Sebastian Hoeneß. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? Erstes Spiel in Augsburg unter ihm, noch im Abstiegskampf, Freitagabend 1-1, Endo drückt ihn irgendwie über die Linie. Das ein frühes Gegentor gefangen. Also die drei Spiele unter Sebastian Hoeneß beim FC Augsburg waren nicht schön. Das war aber allen klar. Und das hat offensichtlich auch der Trainer der Mannschaft gut vermitteln können, was sie jeweils erwartet. Und im ersten Jahr holst du da eben den Punkt, der am Ende dann wichtig war, um in die Relegation zu kommen. Und in den beiden darauf folgenden Saisons holst du eben den Dreier, bleibst auch noch ohne Gegentor. Das wäre vielleicht ein Punkt, auf den ich oder wo ich gerne euch nochmal den Ball zuspielen würde. Ich persönlich mache keinen Hehl draus. Ich freue mich sehr, wenn der Kasten von Alex Nübel sauber bleibt, weil es natürlich auch selten in dieser Saison der Fall war. Am Sonntag ist es mal wieder so passiert. Und es scheiden sich so ein bisschen die Geister. War das jetzt eine gute, stabile, saubere Defensivleistung vom VfB oder ist der FC Augsburg einfach so ungefährlich? Ich gebe mal meine These euch mit. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich finde beispielsweise, dass eben gerade ein Jeff Chabot, finde ich, ein super Spiel gemacht hat in Augsburg. Ich habe jetzt vielleicht die Zweikampfquote nicht im Blick, aber allein von dem, was ich gesehen habe, vom Gefühligen her, fand ich ihn wirklich einen Abwehrchef in der Partie.
Jetzt hast du den Abwehrchef liegen lassen, Christian.
Ja, sorry. Ich habe mir das vorgenommen. No jokes with names. Man. Und auf der anderen Seite, These, FCA kann nix. Die haben beispielsweise, um auch da nochmal den Bogen zu spannen, am Dienstag an der Alten Försterei gezeigt, dass sie sehr wohl Tore schießen können. Ja.
Gut, aber ich meine, der FC Union ist auch kurz vor Abmeldung aus dem Spielbetrieb. Also das ist ja erbärmlich. Ja. Dann noch, also nee, das tut mir leid. Grüße nach Köpenick. Ich denke, Steffen wird zuhören gerade, aber das tut mir wirklich leid. Da sehe ich gar kein Licht am Ende des Tunnels gerade bei denen. Ja. Die kommen ja vom Regen in die Traufe und das Ganze wiederholen sie wie in so einer Art Perpetuum mobile.
Aber wenn du sie natürlich machen lässt, die Augsburger jetzt, also um die geht's mir, dann schießen sie halt auch ihre Tore. Und der VfB hatte so eine knifflige Phase, Mitte, Ende, erster Durchgang, wo zwar Augsburg so ein bisschen drauf und dran war, dem VfB den Schneid abzukaufen, aber wirklich gefährlich wurde es halt nicht, Felix.
Nee, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich echt in der Mitte. Das ist der VfB gut gemacht, aber von Augsburg auch quasi nichts kam. Die haben da vorne ja wirklich auch wenig, die brillieren. Ich glaube, gestern war wieder der typische Claude Maurice-Doppelpack bei Union. Jedes Mal haben wir schon im Vorfeld angesprochen, da war er schon wieder.
Da hat er reüssiert in Berlin. Ja?
Das war einfach auch schwach. Also ich kann mich an keinen richtig ernsten Torschuss oder ernste Gefahr irgendwie erinnern, die ich im Stadion verspürt hatte in Augsburg. Und auch da nochmal kurz das nochmal mit reinzunehmen, du hast eklige Spiele angesprochen, Freitagabend und so, jetzt wieder Sonntagabend, eklige Ansätze. Wir waren trotzdem wieder, je nachdem auf welcher Seite man schaut, oder 8000 Fans dabei. Ich finde das auch wieder hervorzuheben bei -3 Grad in Augsburg. Und das macht es ein bisschen aushaltbarer, diese ekligen Auswärtsfahrten in die Fuggerstadt.
Was sagen denn deine Daten, Felix?
Der MainVfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ja, ich versuche mich so ein bisschen kurz zu halten. Ist ja immer sowieso ein Tacken kürzer, der Datenpart nach den Spielen als vor den Spielen. Wir haben es schon angesprochen, wenig Gefahr, Expected Goals 0,38 auf Augsburger Seite, beim VfB sogar 3,09. Das Tor von Undaf war halt quasi schon 0,9 oder sowas. Die anderen beiden XG wahrscheinlich durch diese 1-2 Flanken, 1-2 Demirovic-Chancen. Der niedrigste Wert aller VfB-Gegner bisher in diesen 17 Spieltagen. 3-6 Schüsse aufs Tor, Ballbesitz pro VfB mit 56%, Pässe hat der VfB, ja, 140 mehr gespielt. Passquote sind sie auch besser, 82% beim VfB, 75 bei Augsburg, aber trotzdem ist das die zweitschlechteste beim VfB, also hast du ein bisschen, ja, Startschwierigkeiten schon noch gemerkt nach der kurzen Pause. VfB ist ja immer eher in diesem, ja, 86er, 87er Bereich unterwegs. Laufdistanz war auch auf beiden Seiten, ja, okay, aber jetzt keine Topwerte, 119 zu 117 Kilometer. Sprints die Augsburger ein paar mehr hingelegt, aber beide über 200. Gewonnene Zweikämpfe quasi ausgeglichen, beide um die 90, 89 und 91. 9-3 Ecken pro VfB. Fouls, das muss man auch erstmal hinkriegen, in Augsburg hat der VfB mehr gemacht, dort in Bundesliga-Daten. 14 Fouls beim VfB, 11 bei Augsburg. Das damit auch logischerweise direkt mal die meisten Fouls beim VfB einer Partie. Und ein, zwei Stories haben wir auch noch. Undaf kam rein. 9. Joker-Tor, Liga-Bestwert. Also da, ne, wohl dem, der so einwechseln kann. Das hat man gegen Leipzig, glaube ich, auch nochmal gesehen. Und auch das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ist natürlich dann in dem Fall auch richtig. Das erste Mal seit 7 Jahren, dass der VfB mit einem Sieg ins Kalenderjahr startet. Das war damals 2018, 1-0 gegen die Hertha, Hannes Wolf, glaube Mario Gomez, Comeback, der irgendwie so ein Ding reinwirkt. Und Augsburg bis noch zum Schluss bleibt, haben wir auch schon vorher schon angesprochen, aber bleibt auch Lieblingsjäger vom VfB. Seit dem Aufstieg 2017 hat der VfB 8 von 12 Spielen gegen die Augsburger gewonnen. Und das eben so viele wie gegen keine andere Mannschaft. Und eben auch 5-mal ohne Gegentor, auch das hat der VfB sonst gegen keine andere Mannschaft so gut hinbekommen.
Danke Felix, ich glaube, unterm Strich kann man aufgrund dieser Daten auch festhalten, der Sieg für den VfB geht absolut in Ordnung. Und auch hier würde ich gern, um dann den Part Augsburg auch abzuschließen, aber gern auch nochmal diesen Entwicklungsschritt des VfB hervorheben, weil das finde ich immer das Spannendste. Das Thema in dem Fall, komplizierte Auswärtsspiele zu Beginn. Weil auch da hat der VfB selbst unter Hoeneß noch seine Themen gehabt. Ne? Wir erinnern uns, das gerade gesagt, Felix, zum ersten Mal Startsieg im neuen Jahr. Im vergangenen Jahr, wie war's? Auswärts Bochum, auswärts Gladbach, 2 unangenehme Auswärtsspiele, gingen beide in die Hose. Auch jetzt am ersten Spieltag, unangenehmer Start in Freiburg. Hast du dir auch ein bisschen den Schneid abkaufen lassen? Ich glaube, die Floskel habe ich jetzt schon zum zweiten Mal verwendet, darf ich nicht mehr machen.
Also heute können wir gut mal Gerd Kessler aufstellen.
Absolut. Aber auch da, ja, Lerneffekt, Entwicklungsschritt. Kompliziertes Auswärtsspiel beim Restart und offensichtlich ist die Mannschaft so eingestellt gewesen und hat genau dieses Mindset gehabt, zu wissen, was auf sie zukommt und dass eben sich so ein Bochum, so ein Gladbach, so ein Freiburg nicht wiederholt. Und das ist tatsächlich dann eine gute Geschichte aus dieser Partie.
Vielleicht eine nicht so gute noch als Ausstieg. Ein Sieg hat der FCA gegen den VfB den schon gefeiert in den letzten Jahren, und zwar im letzten Sommer.
Erzähl uns mehr.
Das ist die Ablösesumme für Ermedin Demirovic. Ja, also das hört zwar keiner gern, aber der Spieler hat zu viel Geld gekostet. Ja, ich glaube, dieses Fazit kann man jetzt schon ziehen. Ich finde seine Auftritte hier gut, besser als die meisten, ehrlich gesagt. Ich sehe halt auch in den Spielen, wo er nicht trifft, was er leistet. Ja, weil ich mir anmaße zu behaupten, da sehr genau hinzuschauen. Ja, der liefert halt immer einen absoluten Arbeitseinsatz ab, wenn er auf dem Platz steht, auch gegen Leipzig übrigens gestern Abend wieder, auch wenn er offensiv kaum oder gar nicht in Erscheinung tritt. Ja, und das muss man eben aussehen, es ist auch wertvoll von der Mannschaft. Dazu 12 Scorer in 27 einsetzen bisher in dieser Saison. Das ist auch okay, wirklich okay. Ja, der Kerl spielt auch zum ersten Mal so einen Workload, also so eine intensive Anzahl an Spielen. Aber dass die über 20 Millionen für den rausgeboxt haben, ja, deutlich über 20 Millionen, wenn man auch die Boni und so weiter noch mit dazu nimmt, dann glaube ich, dass das ein Ticken zu viel bezahlt ist. Ja. Aber ich will auch nicht eine allzu große Nummer draus machen, denn wie gesagt, der Spieler liefert das, was man von ihm erwarten konnte. Das liefert er komplett. Ja, und all jene, die den Vergleich immer und immer wieder aufmachen, naja, ist ja der Kirassi-Ersatz und so, das ist eine Äpfel- und Birnennummer, das kann man nicht vergleichen, finde ich. Insofern für mich alles in Ordnung mit dem kleinen Makel, du hast so viel dafür bezahlt.
Das war wahrscheinlich schon marktgerecht im Sommer. Also
möglicherweise war es das, richtig, ja.
Aber ich verstehe, wo du hin willst. Ich dachte am Anfang kurz, dass es in Richtung geht, Demirovic irgendwie schlecht zu reden, in Anführungszeichen, aber ging es ja nicht.
Nein, gar nicht, überhaupt gar nicht. Also
da bin ich voll dabei.
Ich sehe den komplett abliefern, komplett das bringen, was sich der VfB auch von ihm erwartet hat. Nur in Relation mit der Summe. Vielleicht tut mir ihm aber auch keinen Gefallen mit dieser Rechnung, wer weiß.
Und das ist ja auch noch ein bisschen was zu spielen. Und so, auch wenn man es nicht vergleichen kann, aber ein gewisser Serie Guirassy steht auf der gleichen Toranzahl aktuell, auch 7 Tore. Ich glaube, 1-2 Elfmeter ist ja auch dabei. Also das ist schon in Ordnung. Demirovic, hast du gemerkt?
Ja, ich habe jetzt schon alle Zahlen genommen. Also quasi alle Einsätze inklusive Supercup und Champions League. Dann sind es eben 27 Einsätze, 9 Tore, 3 Vorlagen. Das sind 12 Scorer. Das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, genau. Und 7 in der Bundesliga, das meinte ich. Da geht das hier auch 7 Stück, aber ich glaube 1-2 Elfer noch mehr. Und du merkst halt, wenn der mal einen Lauf kriegt, da trifft er vielleicht eigentlich auch in Augsburg. Der hatte 1-2 Dinger auf dem Fuß, dann hast du halt ein bisschen Scheiße am Fuß, gerade eher ein Woltemade trifft, eher ein Undaf trifft. Wenn sich da ein Bann löst, dann wird er auch regelmäßiger treffen.
Es ist halt auch ein Zielspieler. Also was der VfB nicht schafft bisher, zumindest nicht konsequent, durch alle Spiele durch festzustellen, dass man ihn so in Szene setzt, wie er es braucht. Wenn du dem die Pillen so hinspielst, dass er nur noch die Fußspitze oder den Kopf reinhalten muss, dann trifft er auch. Genau die Spiele, wo das passiert ist, macht er seine Tore. Kannst du nachvollziehen.
Gladbach zum Beispiel.
Könnte ich jetzt zum Beispiel dagegen argumentieren und sagen, Demirovic hatte sowohl in Augsburg als auch gegen Leipzig je einen sogenannten Sitzer, also den er eigentlich machen kann, einmal per Kopf in Augsburg, einmal in der Schlussphase gegen Leipzig. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Mein Punkt ist, und das ist aber auch so eine Sache, ich gebe euch beiden komplett recht und ihr widersprecht euch ja auch gar nicht. Ich finde, es gibt so Demirovic-Tage beim VfB. Und es gibt so keine Demirovic-Tage. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ihr habt gerade Gladbach angesprochen. Das Spiel in Bremen war so ein Demirovic-Tag. Eigentlich, auch wenn es eine bittere Packung war, auch das Spiel in Belgrad war so ein Demirovic-Tag. Wenn der zweite war minimal im Abseits. Also es gibt so Tage, dann hat man direkt von der ersten Minute an das Gefühl, so, wenn der erste von ihm sitzt, dann macht er auch noch einen zweiten, wenn es drauf ankommt. Und dann gibt's so Tage, wie beispielsweise Frankfurt oder so, wo du dann direkt noch einen Elfer verschießt und du das Gefühl hast, nee, das wird heute nichts mehr. Und ich glaube, wenn man da irgendwie ein Stück weit Konstanz noch mehr reinbringt, dann kann das auch noch eine richtig, richtig gute Geschichte werden.
Vielleicht kannst du daraus eine Rechnung machen, ja, dass es halt zu wenig passiert, dass der erste sitzt. Weil wenn der sitzt, dann läuft's. Ja, das ist schon so.
Ja. Sitzen tut hoffentlich gleich unser Blick zurück auf das Spiel RB Leipzig.
Wir tun alle sitzen tun.
Oh je, wenn das mein Lehrer im Deutsch-LK hören würde. Aber zum Glück bin ich nicht hier in meiner Rolle als Deutsch-LK-Schüler, sondern als Podcaster mit euch beiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so Heimspiele gegen RB Leipzig machen seit jüngstem eigentlich Bock. Das war nicht immer so, Felix.
Ja, ist der letzte Saison, ne? Also Auswärtsspiele machen immer noch keinen Spaß dort. Mal gucken, wie es da am letzten Spieltag aussehen wird. Aber das war schon, also klar, das 5-2 hatte noch mehr Spektakel, aber ich war gestern schon, also gerade von der zweiten Halbzeit schon sehr, sehr beeindruckt. Ich bin da generell, ich habe glaube ich auf 3-1 getippt, das fiel dann nicht mehr, auch wenn sie noch 1-2 Chancen hatten. Aber ich war recht entspannt in das Spiel rein, weil ich dachte, ey, zu Hause Leipzig, warum nicht? Und dann haben sie es noch gedreht. Die erste war ja auch nicht schlecht. Du lagst halt hinten, weil es ein Tor hergibst, aber an sich war es ein ausgeglichenes Spiel. Und dann musst du Leipzig erstmal schlagen. Auch wenn die hier und da Probleme haben, einen schlechten Champions-League-Lauf haben, sicher nicht so solide sind, wie sie schon mal waren, aber die musst du erstmal schlagen. Jetzt siehst du ja auch, wo du tabellarisch dann durch diesen Sieg endest, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Jahresstart war.
Es gibt jemanden, der uns mit auf die Reise nehmen tut, rund um dieses Heimspiel des VfB. Und das ist der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Lass uns mal hören, was er zu sagen hat nach der Partie.
Trotzdem war ich nicht unzufrieden mit unserer ersten Halbzeit. Ich habe auch da schon gespürt, dass wir, glaube ich, vorbereitet sind für dieses Topspiel. Wir waren griffig, intensiv, auf dem Weg nach vorne. Was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist die Art, wie wir das erste Tor kassieren, wie wir auch die zweite Chance, die schon angesprochen wurde, hinnehmen müssen. Beide Male Umschaltsituationen, und das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Vorbereitung des Spiels. Wir haben den ein oder anderen Ball zu leicht verloren. Viele waren es nicht, aber viele braucht die Leipziger Mannschaft dann auch nicht. Wir selber waren aber auch oft im letzten Drittel, waren nicht präzise genug. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir haben auch dort schon Power entwickelt, dass nicht so viel gefehlt hat. Aber Klares gab es nicht so viel, wenn ich auf meinen Zettel schaue. Und deswegen geht es wahrscheinlich sogar in Ordnung, obwohl ich das Gefühl hatte, dass wir gut im Spiel sind, wie bereits gesagt. Zweite Halbzeit schnell erzählt. Für uns war es wichtig, natürlich druckvoll zu spielen, aber auf keinen Fall ein zweites Gegentor zu bekommen. Das heißt, ein bisschen das Risiko erhöhen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Und dafür brauchst du dann natürlich dann auch irgendwann das Tor, das dann gefallen ist. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass so ein bisschen der Knoten auch endgültig geplatzt ist. Dann können wir Power entwickeln in dem Stadion mit den Fans im Rücken. Und das haben wir dann auch getan. Wir konnten dann auch oder können jetzt auch wieder nachlegen. Ja, so dass, denke ich, dann in der Rückbetrachtung auch das Ergebnis in Ordnung geht. Und wir sind natürlich super, super stolz, so eine starke Mannschaft am Ende dann auch geschlagen zu haben. Und wollen jetzt versuchen, den Schwung mitzunehmen, müssen das Spiel gut verkraften, gut regenerieren. Das werden wir dann morgen tun und dann bereiten wir uns wieder auf Freiburg vor. Dankeschön.
Das war der VfB-Trainer. Philipp, du warst auch im Stadion am Mittwochabend. Wie hast du diese erste Hälfte wahrgenommen? Das ist ja das, was auch Sebastian Hoeneß direkt am Anfang angesprochen hat. Objektiv nicht so stark, die eine oder andere knifflige Szene hinten. Aber Griffigkeit war eigentlich schon da, die kann man dem VfB im ersten Durchgang nicht absprechen. Leipziger, finde ich, haben es halt gut gemacht auch
am Anfang. Das ist korrekt, und also ich möchte zwei Aspekte, finde ich, hervorheben. Einmal den prinzipiellen Mut von Hoeneß, mit 4 Startelfänderungen in die Partie zu gehen. Noch dazu den Sportskameraden Aldakil quasi ins komplette Feuer zu schicken, hat sich im Nachhinein ausgezahlt, er wurde für diesen Mut belohnt. Und das Zweite, was ich mutig fand, war halt immer dieses, der VfB hat sehr vertikal gespielt und aufgebaut. Ja, immer steil, klatsch, steil, steil, klatsch, steil. Es ging zweimal schief, so fällt auch das Tor für Leipzig, weil irgendeiner diesen Klatschball von Woltemade abfängt. Wer es genau war, weiß ich gar nicht mehr. Und auch die zweite Großchance, diese Doppelchance von
der Pfostenschuss von Openda, ne?
Pfostenschuss Openda und dann der Nachschuss von Raum, der zweimal Abseits stand, heute nicht gezählt, aber auch da war so eine Kombination im Vorfeld abgefangen worden. Und wenn du im Leipzig Umschaltmomente gibst, dann spielt Leipzig halt das, was sie am besten können, nämlich Umschaltfußball. Und das noch dazu mit Leuten vorne drin, die können schon Fußball spielen. Ja, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt der ersten Halbzeit war mangelnde Präzision. Hat der Trainer auch angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob du es in dem Einspieler drin hattest, aber auf PK war das auch sein Thema, dass er sagt, wir kommen gut in das letzte Drittel. Da bis dahin hat alles funktioniert, aber dann war der letzte Ball entweder schlampig oder hektisch oder zu zögerlich und zaghaft. Ja, wenn ich für alle drei Beispiele fiel mir jedes Mal eine Szene mit Joscha Wagnermann ein. Ja, der war gestern der schwächste Stuttgarter. Wieder mal sucht seine Form, die er Saisonbeginn hatte, wenn ich überlege, wie der Geistplätze gegen Madrid aufgetreten ist damals, und jetzt
da ob ist schon da Philipp, ganz kurz, seine Zweikampfquote bis kurz vor Schluss richtig stark war, die lag bei 85% kurz vor Schluss, ne?
Also aber eben Ballbesitz.
Ja.
Da fängt an mit dieser kläglich vergebene Großchance nach 6 Minuten, wo er super freigespielt wird, auf dem rechten Flügel mitläuft. dann eigentlich alles richtig macht, indem man mal überlegt und langsam tut und kurz vorher nachdenkt, was mache ich jetzt, dann aber mit seinem rechten Innenseite, dann weiß ich, was da rauskommt, ja. Also das.
Er braucht halt so Dinger wie gegen Bern, wo er die Dinge komplett rein mit dem ersten Kontakt. Ja.
Und das waren die beiden Themen für mich in der ersten Halbzeit als grundsätzlich schlecht oder zu wackelig will ich die gar nicht bewertet haben. Sehe da auch das Urteil vieler nicht, die, wenn ich jetzt beispielsweise unsere Kommentarspalte schaue, ja, auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo, auch unter unserem Video auf YouTube des 90+3, da gehen mir zu viele Leute zu pauschal ins Gericht mit den ersten 45 Minuten, finde ich.
Ich finde vor allem spannend zu sehen, und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich cool, dass wir erst über Augsburg reden konnten und jetzt über Leipzig sprechen, wie unterschiedlich zwei Fußballspiele sein können. Also das ist ja auch rein von der Herangehensweise für eine Mannschaft. Ja, die war ein bisschen ausgetauscht, Philipp hat es gesagt, da gab es einige Änderungen, auch aus Gründen, ja, eben wegen des Spiels oder der Situation geschuldet. Aber dass es einfach ein ganz anderes Spiel war von seiner Grundanlage her. Und ich fühle mich halt, und wahrscheinlich geht's auch dem VfB und den Spielern und dem Trainerteam so, ich fühle mich bei solchen Spielen wie gegen Leipzig immer prinzipiell wohler. Und auch wenn das in der ersten Hälfte die eine oder andere komplizierte Situation gab, hatte ich eben nie das Gefühl, der VfB ist jetzt da weg vom Fenster. Und ich glaube, das ist das, was wir alle so ein bisschen versuchen, ne, zu verbalisieren, was aber auch, glaube ich, für alle im Stadion irgendwie greifbar war, so nach dem Motto, solange das Ding hier nur 0-1 steht und die nicht das Zweite machen, und selbst wenn sie sogar, wir haben auch gegen Union gesehen, dass der VfB selbst aus dem 0-2 noch was machen kann, aber das wäre dann schon knifflig gewesen. Aber solange das 0-2 nicht fällt, kann der VfB hier mit einem Moment alles drehen. Und da, Felix, ich will dir nicht zu viel vorwegnehmen. Ich hoffe, du hast es nicht in deinen Daten dann zum Spiel, aber mal so generell auf den VfB bezogen, einfach Dinge, die auch sinnbildlich waren in diesem Spiel gegen Leipzig. Der VfB hat nach Rückständen in dieser Saison schon 9 Punkte geholt. Damit ist er Spitze in der Liga. Also kein Team in der Bundesliga hat nach Rückständen öfter Punkte geholt. Das passiert vor allem zu Hause. Wenn wir ganz genau sind, könnte man sagen, es hat eigentlich nicht viel gefehlt. Dann wäre gegen Frankfurt noch der 10. Punkt nach Rückstand dazu gekommen, wenn Führich nicht minimal im Abseits gewesen wäre. Das heißt, das ist sehr, sehr auffällig. Und dann aufs große Ganze bezogen hat der VfB jetzt 29 Punkte auf dem Konto, das ist die zweitbeste Hinrunde seit der Meistersaison. Ich glaube auch, ein Kumpel hat mir gestern per WhatsApp geschrieben, schöne Grüße Tommy an der Stelle, wenn die vergangene Saison nicht so geil gewesen wäre, würden jetzt alle voll drauf abgehen, wie geil diese Hinrunde
natürlich,
war.
Natürlich.
Das heißt, man nimmt das so gar nicht wahr. Und selbst Sebastian Hoeneß sagt, für diese holprige Hinrunde sind 29 Punkte eigentlich ganz okay. Ja, da sehen wir schon, in was für einem Level wir uns bewegen. So, warum diese Einleitung? Und jetzt komme ich zum Punkt. Weil der VfB durch solche Spiele wie gegen RB Leipzig, ein Champions-League-Teilnehmer, eine Mannschaft, die seit Jahren in der Spitze der Liga ist, nicht nur mithält mittlerweile, sondern sie auch besiegen kann. Sondern sie so auch hinten reindrücken kann, dass sie keine Antwort mehr findet. Und das bringt mich zur zweiten Hälfte, weil das war für mich eine der stärksten Halbzeiten des VfB in der Saison. Das geht vielleicht in eine Richtung mit, weiß nicht, erste Hälfte Dortmund und das, was sie in Turin gezeigt haben. Das eine ist, sich vorne Chancen rauszuspielen und den Gegner reinzudrücken. Das andere ist aber, dem Gast überhaupt nicht die Luft zu geben, auch nur ansatzweise in Tornähe zu kommen. Leipzig hatte in der zweiten Hälfte eine Torannäherung, das war ein Zufallsprodukt nach einer Standardsituation, wo, meine ich, Ramon Hendricks noch dran war und geblockt hat, oder ich glaube, Roh war es. So, außer dieser Szene hatte RB Leipzig im zweiten Durchgang nichts zu melden. Und das ist dann halt eben das Etikett, was du dem VfB mittlerweile geben kannst, nämlich eine Spitzenmannschaft zu sein, die oben um Europa mitspielt.
Ja, das ist richtig. Und ich finde, man darf bei all diesen Heimspielanalysen auch ruhig mal erwähnen, ich könnte mich jetzt Captain Obvious nennen, aber Fans, / Faktor Cannstatter Kurve.
Ja. Darauf wollte ich hinaus.
Also wie viele Spiele, die umgebogen haben, immer dann, wenn sie auf die Cannstatter zuspielen. Ja, mein gestern, das waren wieder 2 Tore, ich glaube, das müssten jetzt. Der VfB ist in der Heimtabelle Platz 6, ein Platz schlechter als in der Gesamttabelle, mit 17 von 29 Punkten zu Hause geholt, 5 Siege, 2 Remis, 2 Unentschieden, 20 zu 13 Tore. Von diesen 20 Toren gefühlt, hätte ich jetzt gesagt, 13, sowas hat er auf die Cannstatter erzielt. der VfB.
Ja. Das war gestern auch magisch wieder.
Das also genau, Felix.
15 Minuten nach
der
Halbzeit.
Du kannst die Uhr danach stellen,
Felix. Wie gierig die waren, das war unglaublich.
Du kannst die Uhr danach stellen. Das ist Wahnsinn. Also wir sitzen da oben auf diesem Pressebereich und du hast da in Höhe Mittellinie relativ weit oben auf der Haupttribüne ist diese Region dieser Pressetribüne. Und du kannst es greifen fast. Du kannst es wirklich fast greifen. Es ist atmosphärisch so dicht, dass du beinahe das in die Hand nehmen kannst. Ja, wir gucken uns regelmäßig an, sagen jetzt so nächste 2 Minuten Shepherds und dann kommt's auch so. Ja.
Und wisst ihr, was ich so geil finde, gerade auch bei Heimspielen, und da kannst du alles das nehmen, was wir aufgezählt haben. Union, Frankfurt, jetzt auch das Spiel gegen Leipzig. St. Pauli hat es irgendwie durchgezogen bis zum Schluss. Das war vielleicht aber auch der Weihnachtsstimmung geschuldet. Aber anyway, wenn der VfB in der zweiten Hälfte, wenn er auf die Cannstatter Kurve zuspielt, seine erste Glocke macht, dann steht dieses Stadion, dann kriegt der VfB zweite Welle und, auch das darf man nicht vergessen, kriegt der Gast immer so ein bisschen das Nervenflattern. Also habe ich auch den Eindruck, auch die Frankfurter in der Schlussphase, Union sowieso, auch Leipzig, wenn so dieses erste Tor auf die Cannstatter fällt, dann zieht sich der Gegner automatisch ein paar Meter weiter nach hinten zurück, traut sich nicht mehr viel zu und wird fast verschluckt auch von diesem Stadion. Das ist schon sehr eindringlich.
Und das war gestern auch wirklich richtig gut. Also war logischerweise schon sehr viel, sehr gute Stimmung dabei, aber gestern war es nochmal sehr stark zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und da hast du halt in dem Fall auch bei einem Leipzig zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt diesen Blick in Richtung eigener Gästeblock und weiß, komm, egal, ich habe hier auch nochmal 7.000 im Rücken. Das war bei Leipzig halt auch nicht der Fall. Und dann wirst du halt erstickt. Aber wie gesagt, das ist nicht nur Leipzig passiert, das ist auch schon Union passiert. Wann war es erst? Ich glaube, 50. Minute, das zweite 60. Danach ist wieder ein bisschen abgeflacht, aber hat es ja nicht mehr gebraucht. Und auf einmal ist das Spiel auf deine Seite gezogen.
Philipp, grinst du? Willst du etwa darauf hinaus, dass das Stadion deswegen gehüpft hat, weil es so arschkalt war im Stadion? Oder?
Nein.
Was liegt dir auf der Zunge?
Ich will eigentlich noch droppen, dass Spötter jetzt sagen könnten, ein Teil lag auch an Sascha Stegemann, der sich entschieden hat, in der zweiten Halbzeit alles für den VfB zu pfeifen, was er in der ersten Halbzeit nicht getan hat. Ja, der hat seine Leistung heute an diesem Abend auf die beiden Clubs je nach Halbzeit verteilt. Ja, es war schon Wahnsinn. Aber
ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Ich habe schon als Kind in Sascha Stegemann
geschafft. Ja, absolut. Das denk ich mir.
Aber
das
auch da.
Nein, also
Spaß beiseite. Ja. Wir haben ja auch viel natürlich auch in unserer geschätzten WhatsApp-Gruppe auch über das diskutiert, was in der ersten Hälfte passiert ist. Auch da ist es bemerkenswert zu sehen, was der VfB dann aus solchen Situationen macht. Also du merkst, du hast ein Thema, der Schiri, das Stadion, alle nervös. Šeško kann vielleicht sogar im ersten Durchgang mit Rot runtergehen für das erste Foul an Stiller. So, ja. Aber das dann so anzunehmen, und da möchte ich ganz besonders einen kleinen Award aussprechen an Herrn Leveling, der reingekommen ist und ich glaube alles dafür getan hat, vor allem das Openda runterfliegt, der hat ja beide die gelbe und die gelb-rote Karte, möchte sagen, stilsicher rausgeholt. Also dieser Flug nach dem Schubser war schon groß, aber das musst du halt annehmen. Diese Situation, auch da spielt das Stadion mit rein, all das, ne?
Spielt das Stadion rein, aber auch, also hier, kleine Anekdote aus der Mixed Zone. Wohlgemut kommt, ist meistens der Erste, der kommt und spricht und hebt halt ungefragt erstmal 2 Minuten darauf ab, dass seine Mannschaft es insbesondere deswegen auch gut gemacht hat, weil sie sich nicht von der Schiedsrichterleistung hat beeinflussen lassen über 90 Minuten. Und so, du musst dich auch mal davon freimachen und so. Und dann hat natürlich sind dann die Kollegen gleich drauf angesprungen, haben nachgehakt in der Hoffnung darauf, sie kriegen jetzt eine knackige Zeile von wegen Wohlgemut zerlegt Stegemann, irgendwas in Richtung. Er meinte, nein, ich sag jetzt nichts weiter dazu. Ich fand halt seine Spielleitung durchaus interessant, ja. Und das ist ja das Gleiche, wenn ein Restauranttester geht in ein Sternerestaurant, ja, lässt sich das neuen Gängemenü raus. Und alles schmeckt scheiße, wenn mir nachher einer fragt, wie war's? Ach ja, interessant. Ja, ungefähr so hat Wohlgemut das auch bilanziert, was Stegemann und seine Kollegen da angeboten haben. Es und gab eine Szene, die hat selbst mich fuchsig gemacht. Das war in der ersten Halbzeit noch vor Angriff VfB über die rechte Seite. Woldemade wird von hinten im griechisch-römischen Stil einfach runtergerissen, ja. Ja, der Leipzig, ich weiß gar nicht, wer es war, könnte der Raum gewesen sein, der hängt sich wie so eine Klette an seinen Rücken, dann fallen beide hin und das war einfach 1,5-2 Meter vor der Auslinie. Da steht dieser Gittelmann, dieser Assistent, der sieht das alles, es spielt sich in seinem zentralen Sichtbereich direkt vor ihm ab und der winkt einfach weitermachen und Stegemann lässt weiterlaufen, logischerweise, verlässt sich auf das Urteil von seinem Linesman und dann hocke ich da oben, gefühlt 180 Kilometer Luftlinie weg und das sieht einfach jeder in dem ganzen Stadion, sieht es, dass das ein Foul ist, Mann, ja, Und wozu hast du ein Regelwerk, wenn du es nicht anwendest? Also, Mann, ja, und aber bevor wir jetzt wieder abdriften in eine Litanei von wegen Qualitätsschicht und so weiter, lass stecken.
Hat genau, zumal, ich finde, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie eine Mannschaft mit sowas umgehen kann. Die erste ist, sie gibt sich so ein bisschen ihrem eigenen Schicksal und kommt aus dem Meckermodus nicht mehr raus. Oder sie macht das, was der VfB am Mittwoch gemacht hat, nämlich kehrt das alles in die andere Richtung und dreht den Spieß um. Weil am Ende war es der VfB, der quasi dem Schiri seine Linie aufdiktiert hat. Und das hat er ziemlich gut und subtil gemacht. Und am Ende sind die Karten dann noch folgerichtig gewesen. Aber du hast schon völlig richtig gesagt, Philipp, wir wollen nicht über die Dinge reden, die mit dem VfB gar nicht so viel zu tun haben. Ich möchte unbedingt über das 1-1 sprechen. Weil in dem 1-1 so viel drinsteckt. Natürlich sehen alle, und wenn sie sich die Sportschau angucken und die Zusammenfassung, dann siehst du, Undav, der Platz hat auf der rechten Seite, auf die er dann rüber gewechselt ist. Mustergültige Flanke und der Neuzugang Jakob Brünn-Larsen, der mit einem ebenso mustergültigen Kopfball
steht
das Ding
in
zum
der
1-1.
Luft, der Mann. Ja, sensationell. Es war so schön, in dem zuzugucken, weil du genau wusstest, der Ball kommt, der ist drin, egal was er jetzt macht, er steht da so perfekt in der Luft.
Und übrigens hat er auch schon in Augsburg, finde ich, durchaus dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Also auch da schon, ich finde das Match mit Undav ganz gut. Ne? Also in Augsburg war es ein paar Mal Brünn-Larsen auf Undav, jetzt war es Undav auf Brünn-Larsen, aber...
Die Szene, wie sie sich den Handshake geben bei der Einwechslung, ja, in Augsburg. Wo du kannst eigentlich quasi, ohne Lippen zu lesen, kannst du dir denken, was die sagen. So, wir kommen jetzt rein und drehen das Ding.
Das ist ein bisschen einfach wie bei uns nach unserem Bewerbungsgespräch wahrscheinlich. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. So, ja, alles klar. Bisschen, ja. Und ich würde trotzdem gerne weiter vorne ansetzen, weil das sind mir auch so ein bisschen unbesungene Helden. Wer sich die Szene in voller Länge anschaut, wir können natürlich keine Spielszenen zeigen, aber ihr da draußen, wenn ihr Zeit und Lust habt, versucht euch mal das Tor, das 1-1 in seiner Gänze anzuschauen. Das beginnt schon viel weiter vorher. Das beginnt nämlich mit einer sauberen Grätsche von Amin Aldakil am eigenen 16er, der den Ball erobert. Genau dafür stand er in der Startelf, Philipp hat es angesprochen, dem Gegner die Stärke der Geschwindigkeit nehmen. Und dann schaut mal bitte auf den Laufweg von Ramon Hendricks beim 1-1. Der geht mit in die gegnerische Hälfte, zieht Orban mit und aufgrund dessen steht Brünn-Larsen so frei und kann das Ding einköpfen. Und das ist auch so jemand, Ramon Hendricks, auch jemand, der immer, wenn er reinkommt, ich finde, so eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Das ist so ein bisschen das, was Henry Chase zuletzt abgegangen ist, der immer ein bisschen hibbelig wirkte, auch gegen St. Pauli. Und Ramon Hendricks hat halt eben diese Ruhe, die er ausstrahlt, egal ob er von Beginn an spielt oder reinkommt, und anscheinend wirklich ein gutes Auge für das Spiel und für Räume. Und das
für mich ist gestern der am meisten herausgestochen hat. Ja. Also alle reden über Aldakil und Brünn-Larsen und so weiter. Die haben natürlich Akzente gesetzt, kann man nicht von der Hand weisen, aber von den vier Änderungen in der Startelf, ja, sind zwei wirklich markant gewesen. Undav, bei dem man es ja schon als normal an einfach hinnimmt, dass der einfach mindestens ein Scorer liefert pro Spiel. Aber vor allem Hendricks, ja, der vom Trainer vorm Spiel noch zum Verteidigungsmonster gemacht wurde. Dann aber, finde ich, natürlich hinten fehlerfrei gespielt hat, der Xavi Simons rausgenommen. Ja, der Typ, der nachweislich einen der besten Top-Talente Europas, vielleicht weltweit ist, letzte Woche zwei Buden gemacht am Wochenende, der macht keinen Stich gegen den. Ja, und das hat natürlich seine Gründe, nämlich die starke Defensivarbeit. Aber vor allem offensiv fand ich den gestern stark. Und nicht, weil er eine Flanke nach der anderen reingewämst hat oder sonst was oder Kopfballschuss. Nein, Laufwege. Auch das ist Offensivspiel. Ja, Fußball ist zu vielen, wenn nicht sogar zu großen Teilen, Spiel ohne Ball. Vor allem in der Offensive. Und dann sind es ja eben Laufwege, die Räume schaffen für Kollegen, die Spieler binden. Du hast es sehr gut beschrieben, Christian. Und da hat Hendricks gestern sehr gut performt. Das Einzige, was nicht, oder was ein bisschen abfiel zum Ding, war halt das Zusammenspiel mit seinem Mann davor. Aber ist natürlich auch schwierig, der Vergleich. Mittelstädt führig gegen Hendricks führig. Das ist ja fast schon ungerecht, ja. In Anbetracht dessen, wie gut Mittelstädt führig miteinander funktionieren, das ist ja, als ob die eineiige Zwillinge wären teilweise. Ja. Aber hast du gestern auch gesehen, dass plötzlich das VfB-Spiel in der Offensive, das allgemein immer linkslastig ist, war es gestern Abend nicht, die meisten gefährlichen Angriffe, auch das 1-1, das Tor, fallen über die rechte Seite oder liefen über die rechte Seite.
Felix, ich glaube, das 2-1 ist so ein Tor, bei dem ich bei dir sehr großes Eskalationspotenzial. Ich glaube, das sind so Tore, die gefallen dir ganz besonders, oder? Wie ging's dir?
Ja, das hat sich halt vor allem auch noch aufgebaut, ne? Also das Gefühl, dass das Ding irgendwie auch schon drei Aktionen davor fallen kann. Und halt dann am Ende, da wollte mal das seinen Schlappen drüber. Dann fällt das Ding da rein. Und da muss man sagen, weil, was ich vorhin gesagt habe, das passt auch genau, wer diese Tore gemacht hat, weil diese Galligkeit, Gierigkeit ist ja da gewesen. Aber ich finde, du hast es beim Woltemade gesehen, es hieß so jede Woche bei Woltemade, wie gierig der ist. Auch im Brun Larsen, wie gesagt, auch einer für mich, der wirklich auch direkt Startelf hat mich leicht überrascht, wenn auch nicht groß, aber eben leicht überrascht, dass der direkt so reinstartet. Muss natürlich jetzt aufpassen, das nicht zu überhypen nach anderthalb Spielen, aber da könnte man schon wieder einen chemischen Schnapper geschossen haben. Und auch der wirkte genauso gallig, dreht sich nach seinem Tor nochmal aktiv in die Kurve um und jubelt oder der Auswechslung war es, glaube ich. Haben wir auch genau die richtigen getroffen. Und das Ding war auch dann ein Tor des Willens, hat sich irgendwie auch angebahnt, das Ding, dass es fällt. Fällt natürlich nicht wunderschön, Schlappen drauf gehalten, aber am Ende halt verdient. Undav war es, glaube ich, davor, dass das Ding am Torwart so leicht noch vorbeilegt. Da kann es vielleicht auch schon fallen mit ein bisschen mehr Speed dahinter. Und dann, ja, war natürlich alles ziemlich frei rund um diese 60. Minute, was Stadion angeht.
Ich würde sagen, diesen richtig geilen Mittwochabend in einem richtig kalten Stadion fassen wir nochmal mit Zahlen zusammen. Und da kommt natürlich unser Felix ins Spiel. Wer auch sonst?
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, so ein paar Sachen habe ich ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Was ich Ihnen doch mitgeben kann, ist 4 der letzten 5 Bundesligaspiele gewonnen, der VfB. Auch da ist dieses St. Pauli-Heimspiel das einzige, was so ein bisschen aus der Normalität, möchte man fast schon sagen, rausgeht. Aber das war ein richtig sauberer Hinrundenabschluss.
Ja, auch ein hochverdienter, wie die Daten zeigen. Einer ist ja schon vorweggenommen mit den 9 Punkten nach Rückstand. Aber genau das haben wir nachher in den Stories auch noch mit drin. Wie immer zuerst die Bundesliga-Daten. 2,79 Expected Goals auf VfB, seit dem 0,62 bei Leipzig. Und da haben wir den Übergang zu vorhin. Thema Defensive. Das hat er vorhin bei Augsburg gesagt, der niedrigste Wert aller VfB-Gegner. Und da hast du ja mittlerweile auch eine Menge mit 17 Partien. 0,62 ist der zweitniedrigste. Der VfB startet dieses neue Jahr und produziert erstmal aus 17 Spielen die 2 niedrigsten Expected Gegentore quasi. Also sehr, sehr stark. Ich glaube, genau exakt wie vorhin auch, 6:3 Torschüsse pro VfB. Ball bis jetzt 58%, natürlich auch pro VfB. Pässe deutlich mehr gespielt, fast 200 mehr. Auch das ist der dritthöchste Wert beim VfB, dieses 645, aber auch bei Leipzig 471, sehr, sehr viel. Und der zweithöchste Wert des VfB, aller VfB-Gegner, war jetzt so zu erwarten bei den beiden Mannschaften. Passquote 84% zu 78%. Auch das wieder nicht 100% oben dabei beim VfB, aber besser als in Augsburg schon mal. Laufdistanz war 18,116. Das war jetzt auf beiden Seiten nicht so stark. Sprints 139 zu 242, also mini Vorsprung für Leipzig, aber starke Werte auf beiden Seiten. Gewonnene Zweikämpfe, da haben wir den VfB wieder deutlicher vorne als noch in Augsburg, hat 28 zu 103, Drittmeister beim VfB. Und wir hatten zum ersten Mal in diesen 17 Bundesligaspielen, dass der Gegner keine Ecke bekommen hat. 5 zu 0 Ecken, das gab es bisher noch nicht, dass die Gegner auf 0 Ecken standen. Fouls 10 zu 19, also diesmal die Gegner wieder deutlich drüber. Und auch das, einfach weil ich es eine nette Spielerei finde, auch glaub, schon mal angesprochen habe. In 17 Spielen hat der VfB jetzt schon zum 8. Mal exakt 10 Fouls begangen. Also es ist irgendwie immer wirklich diese Marke, auf die sie irgendwie immer wieder kommen. Drittmeiste VfB-Gegner, diese 19 Fouls übrigens. Und auch das erste Mal, dass Leipzig 2 rote Karten in einem Spiel kassiert hat.
Šeško hat übrigens noch nicht mal eine gelbe kassiert bis zu diesem Spiel. In seiner ganzen Bundesliga-Karriere.
Boah, das ist krass.
Ja, und gestern 2 auf einen Streich.
Sich nochmal auch schön, selber reingeritten quasi ins Wochenende. 2 Top-Stürmer fehlen. Brun Larsen nochmal, sind wir bei den Stories bei 1-2. Erster Torschuss im VfB-Trikot. Erstes Tor. Und doch das ist genau das, was wir vorhin hatten. Den Übergang nehme ich direkt mit quasi von den 9 Punkten nach Rückstand. Und dieser Kanchal-Kurve-Effekt oder Stadion-Effekt zweiter Halbzeit. In der Tabelle der zweiten Halbzeit wäre der VfB auf Platz 2. Also zweite Halbzeit-Tabelle, Platz 2 beim VfB. Und auch das haben wir angesprochen, 29 Punkte, 5 Punkte weniger als letzte Saison, aber trotzdem zweitbeste Hinrunde. Und auch an der Stelle habe ich nochmal drauf geschaut, hier beliebt bei Understat, die ja die Expected Points und auch Goals, aber vor allem die Points listen. Guckt man da auf diese Hinrunde, würde der VfB auf Platz 3 beenden. 30,72 Punkte, also 1,72 mehr, hält es erst für voll im Rahmen. Noch da muss man sagen, 5 Punkte mehr, das hat ja gefühlt ein Gyarassi letztes Jahr gegeben, von dem her ist diese Hinrunde für mich nur ganz minimal quasi weniger hoch zu bewerten, als es die letztes Jahr war, weil es vielleicht auch ein bisschen überraschender war, aber was die geliefert haben mit den Abgängen im Sommer, mit den Verletzungen, mit dem Dreifachbelastungsprogramm, kann man, glaube ich, schon ziemlich auf dieselbe Ebene heben.
Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Wie geht's dir, Philipp?
Nein, ich möchte auch gar nicht mehr so sehr jetzt zurückblicken. Ja, haben wir jetzt lang genug getan. Und
dann gehen wir jetzt in die Werbung und blicken dann erst nochmal zurück, bevor wir dann vorausblicken. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2 Sekunden. Ja! Die letzte Sekunde! Das ist unglaublich!
Stuttgart gewinnt das Ding! 5-4! Unfassbar! In der letzten Sekunde!
Also ich habe den Torschuss jetzt nicht gesehen, aber es ist auch egal, was für ein Tor in der allerletzten Sekunde. In der letzten Sekunde geht es hier in die Verlängerung. Und dann in der Verlängerung, kurz vor dem 10-Meter-Schießen, dieses Tor!
Der VfB Stuttgart gewinnt wieder den Mercedes-Benz Junior Cup, verteidigt den Titel aus dem vergangenen Jahr. Und ich glaube, Philipp, du warst vor Ort im Sindelfinger Glaspalast. Viel dramatischer hätte es nicht sein können. Was war das bitte für ein geiles Finale?
Ja, ein Finale, das den Turnierstandard ganz gut abgebildet hat. Ja, hochklassig, technisch stark, super Individualisten auf dem Platz, viele Tore. Ganz klare Veränderung zu den Jahren zuvor, wo es teilweise viel zu viel taktiert wurde, Spiele 1-0 und 0-0, der en masse einfach zu notieren war. Dieses Jahr was anders, vom ersten Tag an. Ja. Es fing quasi an mit dieser schallenden Ohrfeige, die sich der VfB durch Heidenheim eingefangen hat, dieses 1-4 zum Turnierauftakt, hat schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Danach war es in jedem Spiel fast Scheibenschießen. Ja, sehr oft mit dem sehr guten Ende für den VfB Stuttgart, eben auch im Finale. Das garniert damit, dass der Spieler den absoluten Deckel drauf macht in der allerletzten Sekunde der regulären Spielzeit dieses Turniers, den man, wenn man diesen Kader beim VfB Stuttgart durchgeht, dann ist Julian Lührs einer der letzten, dem man eine gewisse Torgefahr attestieren kann. Ja, und der macht's dann einfach und belohnt sich für seine starken 2 Turniertage. Hat auch letzte Saison schon da gespielt. Also ist einer der wenigen Spieler, der zukünftig ein Leben lang von sich behaupten kann, Historisches geschafft zu haben, nämlich Back-to-Back-Siege bei Mercedes-Benz Junior Cup. Der Felix und ich, wir waren die Tage lustigerweise bei einem Dienstleister und haben die ein paar Klamotten bestellt, die es zukünftig bald geben wird von uns, und auch die Mützen, die ihr schon gesehen habt auf YouTube beispielsweise oder auf Instagram, die wir ab sofort tragen können, wenn es kalt ist. Und in dieser Firma, einer der Vertriebler, der da arbeitet, ist auch einer, der ein Leben lang von sich behaupten kann, Back-to-Back-Siege im Junior Cup gewonnen zu haben, nämlich Giuseppe Cartizzone. Der hat das 95-96 zum ersten Mal geschafft, lustigerweise. Und
jetzt schafft's auch Giuseppe Cartizzone hier in den Podcast. So, endlich.
So, endlich. Und das... Ja, ging mir so die ganzen 2 Tage im Kopf rum, als ich bei diesem Turnier war, die schaffen es nicht wirklich, ja, aber sie schaffen es und oder haben es geschafft, und das ist ein sehr, sehr schöner Jahresauftakt. Und für Stefan Hildebrand, mit dem NLZ-Direktor, könnte die Tage noch ein Interview lesen bei uns, längeres, das ich geführt habe, ein schöner Abschluss seiner ersten 14 Monate so ungefähr beim VfB, denn er hat angefangen im November 23, sein erstes großes Turnier war eben dieser Junior Cup letztes Jahr, er gewinnt den, und Christian Gentner sagt noch so im Spaß zu ihm: Kannst du eigentlich wieder gehen, weil besser wird's nicht. Und ein Jahr später, ja, ist es doch noch besser geworden. Und alles in allem hat der VfB die homogenste Truppe gestellt, die aber trotzdem herausragende Individualisten hatte. Ja, Flo Hellstern, einer der besten Torhüter des Turniers, hält 2 Elfmeter im Halbfinale beispielsweise. Lauri Penner, der MVP des Turniers, bester Spieler, absoluter Chef auf dem Platz. Ohne seine Ansagen ging da gar nichts. Und wenn der VfB ein Spiel gewinnen wollte, dann war das meistens so, weil Lauri Penner dieses Spiel gewinnen wollte. Und der hat dann alles dafür getan, dass es auch so kommt. Ja, und Alles in allem, wie gesagt, sehr, sehr runde zwei Tage Hallen, Fußball par excellence. Hat großen Spaß gemacht, wie immer.
Ich würde sagen, an der Stelle, Philipp, wenn du ihn schon ansprichst, den MVP des Turniers, dann lassen wir doch direkt mal reinhören. Du konntest nämlich nach dem Turnier mit ihm sprechen und das hat er dir ins Mikrofon diktiert.
Glückwunsch zum Sieg erstmal. Okay. Dein Fazit der letzten beiden Tage. Hat es die Ohrfeige gebraucht gegen Hanheim, oder?
Nee, die hat es nicht gebraucht. Ich wusste, dass wir auf jeden Fall uns zusammenreißen müssen danach. Und das haben wir dann direkt im nächsten Spiel gezeigt. Wir haben einfach uns vorgenommen, intensiver zu spielen, haben dann 6-1 gegen Genf gewonnen. Ich sag, das war so der Anfang für uns, um gut ins Turnier reinzukommen. Und dann haben viele Jungs von uns einfach Top-Leistungen abgerufen, Tore gemacht, Gas gegeben und dann am Schluss auch wild, aber verdient gewonnen.
Du hast hier die Trophäe zum besten Turnierspieler in der Hand, die du verdient gewonnen hast, meiner Ansicht nach. Was bedeutet es dir?
Vielen Dank. Es bedeutet mir schon sehr viel, wobei mir der Gewinn vom Turnier viel wichtiger ist als das. Das ist für mich eine Bestätigung für das, was ich seit Jahren jetzt mache und es macht mich schon sehr stolz trotzdem. Ja.
Ihr habt am Wochenende gleich ein nächstes Turnier vor der Brust. Ihr fliegt nach Dänemark, nach Odense.
Genau.
Nachlegen oder was ist das Ziel?
Ja, wir wollen immer nachlegen. Wir wollen weiter gewinnen und topfit sein, gut vorbereitet für die Rückrunde. Wir haben gute Spiele. Ich bin noch in der Youth League, sind wir dabei. Da wollen wir Liverpool so viel wie möglich reißen. Ja. Und auch in der Liga jetzt kommen gute Gegner, haben wir Bock drauf. Und da wollen wir jetzt in Dänemark direkt den nächsten Schritt gehen.
Ja, sorry für die Tonqualität, ist kurz quick and dirty im Kabinentrakt mit dem Handy so aufgenommen gewesen, deswegen hört man es ein bisschen. Aber der junge Mann, der hat was vor. Ja, der hat nicht umsonst erst in den Tagen vor dem Turnier einen längerfristigen Lizenzspielervertrag beim VfB unterschrieben. Der hat hier noch was vor. Ja.
Was haben denn Spanien, Argentinien und die U19 des VfB gemeinsam?
Spanien und Argentinien als Nation oder als Fußballmannschaft?
Als Fußballmannschaft.
Ja.
Alle haben große Titel gewonnen, nachdem sie die Auftaktpartie verloren haben.
Oh, guck an.
Die Spanier sind 2010 Weltmeister geworden, haben zu Beginn gegen die Schweiz verloren. Die Argentinier neulich gegen Saudi-Arabien die Auftaktpartie in den Sand gesetzt. Und der VfB, du hast es angesprochen, Philipp, gegen Heidenheim. Und ich habe den Eindruck, das war so ein Spiel, das kam Nico Willig gerade recht. Also und jetzt nicht, dass man es absichtlich verloren hätte, um Gottes Willen, aber ich hatte den Eindruck, dass man konnte das ja, ich habe den Stream sehr, sehr ausführlich verfolgt. Man, immer wenn der VfB gespielt hat, hast du ihn gehört über die Außenmikrofone, die Kommandos, die er gibt, die Anweisungen, das war schon Wahnsinn. Und als hätte es dieses Spiel gegen Heidenheim gebraucht, um die Mannschaft so richtig anzufixen und ihr zu zeigen, pass auf, so geht's hier nicht. Und wir spielen von nun an jedes Spiel, als wäre es ein Finale. Und da kommt der Turniertrainer wieder zur Sprache, der liebt ja diese Spiele. Also ich glaube, dass also den Weg, den der VfB genommen hat, bis hin zu diesem wirklich grotesken Finale, also für die, die es nicht mitbekommen haben, der VfB liegt erst 0-2 hinten gegen die Bayern, dreht es dann eine Minute vor Schluss in den 3-2, bekommt den Buzzerbeater zum 3-3, damit geht es dann in die Verlängerung. Dann kriegt er vom Torhüter der Bayern den 3-4 fast Durchstoß, du denkst, das war's. Und am Ende 4-4, ebenfalls durch einen Distanzschuss und eben dieses Last-Second-Tor
beide von Tore, Lühers. Geil, auch das Tor von Janik Spalt war geil, das 4-4. Also du kannst hier einfach Finger licking good. Ja, so.
Also ich schaue dieses Turnier schon seit wirklich, also ich seit es gibt, gucke ich das eigentlich. Ich kann mich an so ein Finale nicht erinnern. Das hat dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt. Und ich glaube auch Nico Willig, du hast sicher auch mit ihm gesprochen, Philipp, war wahrscheinlich leicht begeistert. Also man hat zumindest auf den Fotos der Siegerehrung sah er auch glücklich
ja,
aus.
Ja, stolz natürlich, wenn seine eine Mannschaft, die so abliefert, die so auch diese Widerstandskraft an den Tag legt, die so einfach das auch ihrem Trainer folgt, durchs Feuer für ihn geht, das ist natürlich, macht das einen Trainer sehr, sehr stolz und glücklich und das hat man gesehen und ich habe noch das erste Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, kurz mit ihm zu sprechen, war zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Also zwischen dem 6-1 gegen Servet Genf und dem 1-4 Heidenheim. Dann saß er mit Tobi Radke auf der Tribüne, ich habe kurz Hallo gesagt, Sebastian Hegele auch dabei, der zweite Co. Und ich so, ja, was hast du denn mit den Jungs schon gesprochen? Hat es gewackelt in der Kabine? Und dann nur so, durch die Zähne durchgepresst, guckt und gesagt, nee, aber das wird gleich noch wackeln. Und der Vater wirklich, hast du gemerkt, hey, okay, das passt ihm gar nicht. Und dann, aber hat die Mannschaft, wie gesagt, komplett abgeliefert, danach kein Spiel mehr verloren, teils herausragende Leistung gezeigt, auch wie gesagt, individueller Natur, Hellstern, Penner habe ich schon angesprochen. Das war alles in allem sehr, sehr rund. Und jetzt geht's weiter in Odense am Wochenende bei Odense BK, Odense Boldklubben, ein dänischer Traditionsverein, auch sehr guter Ausbildungsklub. Da gibt's ein ähnliches Turnier wohl, also auch U19-Level Hallenfußball. Da sind die Jungs jetzt am Donnerstag, wenn ihr diese Folge hört, schon hin unterwegs. Und dann wird da am Samstag und am Sonntag, glaube ich, gespielt. Dann geht's wieder zurück. Und dann, ja, geht's Schlag auf Schlag. Also auch da steht ja irgendwann der Liga-Restart an. Dann die Youth League-Thematik gegen Liverpool. Leider ist das Spiel auf mittags 14 Uhr angesetzt worden. Alle Verantwortlichen, mit denen ich sprechen konnte, haben sie mir gesagt, hey, wir haben versucht, mit der UEFA zu sprechen, aber die UEFA lässt nicht mit sich sprechen. Also die haben das einfach dahingelegt. Ist ein bisschen schade, weil am früheren Abend 17, 18 Uhr wäre es besser gewesen, glaube ich, für viele, die noch Schule haben oder sonst was, ja, die den Tag nicht freimachen können. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass die Hütte möglichst voll wird im Gazi-Stadion, und auch wir werden nicht müde, bis dahin zu betonen, macht es möglich, dass ihr dahin geht. Macht es bitte möglich, ja, weil die Jungs haben es verdient, und diese Dinge, die man auf dem Rasen zu sehen bekommt, die sind außergewöhnlich. Und man muss ja auch bedenken, vielleicht der letzte Satz jetzt noch, diesem Samstag, da haben ja noch die Top-Leute gefehlt. Da war kein Efe Korkut dabei, da war kein Elliot Bujupi dabei, da war kein Jarma Langa dabei und, ja. Also die dürften alle auf dem Feld stehen, wenn es gegen Liverpool geht, ja. Und da ist einfach jede Menge Qualität, und es macht so Spaß zuzuschauen. Unfassbar.
Dienstag, 11. Februar, 14 Uhr.
Genau. So ist es. Bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit. Felix, deine Straße ist noch nicht umbenannt worden, nachdem der Nachbar das goldene Tor geschossen hat, ne?
Noch nicht, ne.
Okay.
Noch nicht.
Julia Lührs Allee.
Ja, sehr schön. Das kommt hoffentlich noch.
Ja, sehr schön. Aber ihr seht, auch das generell ein Turnier einfach, das wahnsinnig Spaß macht. Ich würde mir nur wünschen, dass es im nächsten Jahr wieder wirklich rund um Dreikönig passiert, weil natürlich parallel zu einem Bundesligaspieltag, ich mag das immer, wenn dieses Turnier dieses Alleinstellungsmerkmal hat, und jemand, der keine Lust hat auf Ski Alpin oder Vierschanzentournee, guckt dann halt Junior Cup, und dass sich halt nicht mit der Bundesliga beißt, und dann, dass der VfB halt parallel wirklich auch noch zur Finalzeit gespielt hat, bisschen unglücklich.
Es war zur Halbzeit aus, das Spiel. Das
ja, aber tut dem Ganzen absolut keinen Abbruch, ein Riesenerfolg, und jeder, der die Jubelszenen gesehen hat, weiß auch, dass diese Jungs das niemals vergessen werden. Philipp, was gibt's sonst noch aus dem NLZ? Gibt's irgendwas mit Blick auf zweite Mannschaft, dritte Liga?
Ja, die legen am Wochenende los. Die legen am Wochenende los und sind guter Dinge, dass sie den Klassenerhalt schlussendlich schaffen werden. Aber jetzt kommen ein paar Bretter. Ihr kennt das ja noch vom Liga-Auftakt damals. Rostock 1860. Da geht's gleich richtig zur Sache. Am Samstag in Groß-Asbach geht's los, und was ich gut finde, ist, dass die halt jetzt nicht in der Winterpause angefangen haben, Panikkäufe zu tätigen und gesagt haben, wir holen jetzt Hinz und Kunz hierher, Spieler, die zwar keine Perspektive für einen Profikader haben, aber halt so viel Qualität, dass wir in der Liga bleiben, sondern sie haben halt Mosanko und Laurin Ulrich zurückgeholt. Das ist auch jede Menge Qualität, aber beide Spieler, denen man halt noch diese Perspektive zuschreiben kann. Und das ist ein guter Beleg dafür, wie die Leute da unten gerade entscheiden. Also wie Personalentscheidungen getroffen werden, wie mittelfristige Kaderplanungen angegangen werden und so weiter. Ein bisschen mehr Details und Tiefe lest ihr, wie gesagt, in dem Interview mit Stefan Hildebrand. Das gibt's ab Freitagmorgen auf unseren Portalen zu lesen. Für alle, die das Mein VfB-Abo haben, gibt's gerade immer noch für 18,93 für 6 Monate. Werbeblock, nichts vergessen. Und dann vielleicht noch als kleiner Sidekick die neue Kooperation mit dem FC Sao Paulo.
Ich habe schon gedacht, 20% auf Tiernahrung, aber...
außer Tiernahrung, oder? Auf alles außer Tiernahrung, so ist es doch eigentlich.
Bei mir ist es andersrum.
Ja, gut, okay.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Sao Paulo.
Fressnapf-Vertriebler. Ja, die VfB Nachwuchsabteilung, die Akademie wird zukünftig mit dem FC Sao Paulo gemeinsame Sache machen. Angeleiert hat das insbesondere Kakao, der drüben war, aber auch Christian Gentner, der länger drüben war, der sich da mehrere Tage die Akademie und deren Ansatz und wie die arbeiten angeschaut hat. Und da geht es jetzt also darum, dass man sich austauscht, logischerweise, dass auch Spieler immer wieder mal den Weg über den Teich finden. So wird die U17 und die U19 des VfB werden dort Vorbereitungen machen im Sommer, was ja auf der anderen Halbkugel Winter ist. Also es geht noch, was die Temperaturen angeht. Dazu sollen brasilianische Top-Talente immer wieder für Trainingszyklen hier rüberkommen und, was sich ja raus ergeben wird, werden die nächsten Monate zeigen. Grundsätzlich aber ein weiterer, sag ich mal, Fingerzeig oder Beleg dafür, wie der VfB Stuttgart auch dieses Thema Internationalisierung einfach angeht. Ja, man hat jetzt Kooperationen in Indien, in Japan, in Brasilien, Asien dürfte auch im kommenden Sommer nochmal Ziel sein für gewisse Reisebewegungen, sagen wir es mal so, ja, wenn es sich terminlich ausgeht. Und das ist ja einfach ein weiterer Beleg dafür, dass der VfB da als Global Player versucht, unterwegs zu sein.
Von der Internationalisierung zum Landesduell des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, Samstag 15:30 Uhr. Herr Mahler, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Bock hast du?
11 wäre jetzt eine dumme Antwort. Ich bleibe im Rahmen, ich gehe auf 10. Können wir hier schon wieder, können wir denselben Titel nochmal nehmen gegen FC Eklig so ein bisschen? Also jetzt nicht so krass wie bei Augsburg, aber Freiburg ist schon so ein Team, das einem die letzten Jahre natürlich, gerade auch wo es mal schlechter lief, gerade so ein paar eklige Auswärtsspiele dabei, gegen die macht es irgendwie auch immer nochmal doppelt so viel Spaß zu gewinnen, auch wenn ich jetzt gar nicht dieses Thema Landesduell so hoch hype, also nicht deswegen, sondern einfach wegen den vergangenen Spielen. Letztes Jahr gab es dieses 5-0, davor war es aber eine lange Durststrecke, auch zu Hause lange Durststrecke. Also die Lust ist definitiv da und ja auch generell auf die gesamten Wochen, wir haben es schon oft angesprochen, weil Champions League ist besonders, Pokal ist besonders, aber auch die Ligaspiele ist ja alles immer noch in irgendeiner Nähe, direkte Duelle, auch wenn es Freiburg gerade auf Platz 11 ist, dann kommt noch Wolfsburg vorbei, du hast Dortmund, du hast Gladbach, du hast Mainz, also das, ja, ich glaube, der wird bei mir zumindest gerade bei ziemlich jedem Spiel die 10 nahe kommen, wenn du die Frage stellst.
Ja, zumal wieder ein Heimspiel, ein Gegner, gegen den du was gut zu machen hast nach dem ersten Spieltag. Und Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. So, die Freiburger, verhältnismäßig viele Punkte geholt, jetzt vom VfB noch einkassiert worden in der Hinrundentabelle, aber die liefern zumindest ergebnistechnisch sehr, sehr konstant ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Wechsel von Christian Streich zu Julian Schuster hatte ich das so gar nicht erwartet. Also, dass sie mit unten nichts zu tun haben, das schon, aber dass sie wirklich so gut punkten, hätte ich nicht gedacht.
Niemand hat das erwartet. Auch die Freiburger nicht übrigens. Ja, also das ist schon aller Ehren wert, was der junge Mann aus Löchke, wie man hier so schön sagt, aus Löchke, dazu leisten imstande ist. Man sieht mal wieder, ja, das muss man einfach neidlos anerkennen, dass Freiburg in solchen Bereichen sehr, sehr, sehr gut arbeitet. Es hört sich simpel an zu sagen, jo, das ist halt, der Kerl hat halt unsere DNA aufgesogen, seit er hier ist. Der kam ja auch schon als Jugendspieler darunter, hat er quasi Akademie durchlaufen, Bundesliga gespielt, Kapitän gewesen. Dann jetzt gefühlt, die Spötter würden sagen, bei Streich am Rockzipfel gehangen, die letzten 5, 6 Jahre. Aber der hat halt einfach alles aufgesogen wie ein Schwamm von diesem nachweislich ja überragenden Trainer. Und das genau setzt er einfach um. Ja, dass da ab und zu die Leistungskurve oszilliert, so wie jetzt am Vorabend, ja, und ein schönes Brett gefressen haben, das passiert einfach, das ist normal, das ist Entwicklungsprozess. Grundsätzlich bietet die Mannschaft Fußball an, der dieser Freiburger DNA zu 100% entspricht, mit Spielern, die eigentlich, wenn du die jetzt einzeln durchgehst, das sind jetzt nicht unbedingt, finde ich da keine 15 Leute in deren Erstligakader, wo ich sage, das sind klassische Bundesligaspieler. Aber sie spielen alle Bundesliga, weil sie halt in der Lage sind, umzusetzen, was von ihnen gefordert ist und das auf einem sehr konstant hohen Niveau. Und deswegen spielen solche Leute wie Lukas Kübler Bundesliga oder Höhler oder Gulte oder was weiß ich, was da alles rumrennt. Ja, das sind ja jetzt nicht, das sind einfach keine. Also das ist nicht dieses Standard-Bundesliga-Material. Das muss man einfach so sagen. Das sind Jungs, die haben sich da
Man muss das übrigens für Leute, die den Podcast nicht jede Woche hören, sagen, wenn Philipp Meisel die Namen so ausspricht, dann ist das ein Zeichen für Anerkennung.
Ja,
und, ja, und nicht Ablehnung, richtig, ja, sondern richtig. Höchster Respekt. Ja. Eigentlich ist es eine Ehrerbietung, möchte man fast sagen.
So, aber ich fühle es aber auch, weil ich glaube, die du angesprochen hast, die Höflers-Küblers der Welt, ich glaube nicht, dass die das Niveau bei irgendeinem anderen Bundesligisten abliefern.
Ja, genau, deswegen das meine ich.
Ja. Niemals würden die das woanders abrufen. Und genau das macht den SC Freiburg aus. Und das macht ihn auch besonders. Und was ihn, glaube ich, so zahlentechnisch irgendwie noch ausmacht, das hat unser Herr Mahler wieder mitgebracht.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Wir gehen rein in ein paar Bundesliga-Daten. Einige, die erwartbar sind, aber gegen Ende, glaube ich, ein, zwei dabei, die jetzt zumindest auch mein Bild von Freiburg vielleicht nicht 100% bestätigen diese Saison. Platz 5 in den Toren, 32 beim VfB, Platz 11 mit 25 Toren bei den Breisgauern. Gegentore Platz 10, 26 gegen Platz 37, das ist nochmal ein Tacken ausgeglichener. Torschüsse gesamt, Platz 4 gegen Platz 6, also da liefert Freiburg auch ordentlich ab. Ballbesitz natürlich der VfB besser, Platz 3 gegen Platz 9, ähnlich Passquote, Platz 4 gegen Platz 10. Das Aushängeschild vom VfB gerade und etwas, das ein bisschen unerwartet ist, glaube ich, bei Freiburg sind die gewonnenen Zweikämpfe gesamt, also gesamt und nicht Prozente. Platz 1 seit der Pausspiel der VfB und Freiburg auf Platz 18. Das ist ein bisschen unerwartet. Kopfballduelle bleibt der VfB unten halt, ne? 17, Freiburg auf der 10 ist auch nicht die Welt. Laufdistanz, auch das, Freiburg natürlich dann in dem Sinn mal besser. Platz 14 beim VfB, Platz 2 bei den Freiburgern. Sprint sind sie auch besser. Platz 7, der VfB Platz 14. Und dann eben, zum Beispiel ein, zwei Stats, die ich nicht so ganz erwartet hätte, sind intensive Läufe wieder. Platz 17 beim VfB, Platz 3 bei Freiburg. Ist wieder relativ wenig beim VfB, viel bei Freiburg. Aber eben vor allem, darauf wollte ich hinaus, Faust am Gegner. Platz 11 gegen Platz 18, Freiburg letzter, die wenigsten. Karten gesamt, Platz 11 gegen Platz 18, Freiburg die wenigsten. Das hatte ich jetzt nicht so direkt mit Freiburg verbunden. Ich dachte, da wäre vielleicht noch hier und da ein bisschen mehr drin gewesen bei letzter Saison. Jetzt bist du halt, war vorhin angesprochen, Platz 5, Tabelle, 29 Punkte gegen Platz 18 sie jetzt mit 27 Punkten. Da bin ich vorhin verrutscht, Auswärtstabelle Platz 11. Das ist das Thema gewesen bei Freiburg, der VfB auf Platz 6, hat Philipp ja vorhin schon angesprochen. Und aktuell oder insgesamt hast du einen starken Heimrekord gegen Freiburg. 25 Spiele, 17 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen, weil eben ja Freiburg auch früher jetzt nicht der Dauergast im europäischen Geschäft war, der Dauergast auf einstelligen Tabellenplatz. Aber eben, habe ich auch angesprochen, du hattest eine schwierige Phase, 3 Ligapleiten am Stück davor und Unentschieden und dann halt eben erst dieser 5-0-Sieg letztes Jahr. Also liest sich ein bisschen besser, wenn man aktueller schaut, war es ein bisschen schwieriger letzte Saisons, was es ja aber für den VfB ja generell war. Ex-Spieler habe ich mal nur ganz, ganz offensichtlich auf den Kader geschaut, sonst grabe ich noch tiefer und schaue nach U19, haben wir hier irgendwas, aber die offensichtlichen sind hier, glaube ich, Stenze, Keitel, Demirovic beim VfB, natürlich Florian Müller bei Freiburg.
Danke dir. Und dann wären wir bei den Spielern, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt. Ich würde mal sagen, ich mache direkt mal den Anfang, weil sein Name auch schon ein paar Mal gefallen ist. Nein, es ist nicht Höhler, es ist nicht Höfler, es ist auch nicht Günther, es ist auch nicht Ginter. Es ist Lukas Kübler. Und den habe ich natürlich deswegen genommen, weil er einfach auch gegen den VfB in den vergangenen beiden Heimspielen der Freiburger gegen VfB genetzt hat jeweils. Also wir haben dieses 3-1 vom ersten Spieltag, das die Freiburger gewonnen haben, natürlich im Hinterkopf, was aber vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist das Spiel, das der VfB in der vergangenen Saison dort gewonnen hat. Da hat der VfB lange in Überzahl gespielt, weil Merlin Röhl früh vom Platz geflogen ist mit einer roten Karte. Und trotzdem haben die Freiburger da kurz vor der Pause in Unterzahl nach einer Ecke den Ausgleich markiert. Ecke, Kopfball, Lukas Kübler, 1-2 und das Ding wurde nochmal heiß. Und da möchte ich den Bogen schlagen zu einem Faktum, das uns Felix Mahler vorher bei der Rückschau gesagt hat, nämlich, dass der VfB gegen RB Leipzig keine Ecke zugelassen hat. Und da fällt mir sofort dieses eine Meme ein. Ihr kennt den hier, der mit seinem Finger auf die Stirn guckt und sagt, hey, ich kann gar keine Tore nach Eckbällen kriegen, wenn ich gar keine Ecken zulasse. Und deswegen wird das ein wichtiges Mittel sein. Und da steht Lukas Kübler, Pass pro Toto für die Mannschaft. Lass wenige Standards zu, lass keine Ecken zu. Das scheint in den letzten beiden Spielen einigermaßen funktioniert zu haben. Und dann verteidige das stabil weg, wenn es mal dazu kommt. Und lass nicht Lukas Kübler schon wieder gegen den VfB treffen, weil ich glaube, der schießt sonst wirklich keine Tore. Und das wird dann langsam echt aberwitzig.
Ich glaube, bei Standards kann ich anknüpfen mit Vincenzo Grifo.
Ja.
Mann für die Elfmeter, Mann für auch ein paar Standards. und auch irgendwie einer, aber es sind keine Tore, die ich irgendwie nennen könnte, aber einer vom Gefühl her, der dir immer einen reindrückt, wenn es gerade wehtut. So, wir hatten ein paar schwierige oder enge Pleiten in Freiburg, aber auch in Stuttgart. Top 8 in abgegebenen Torschüssen. Das passt sich auch dem an, dass Freiburg wirklich ordentlich dabei ist bei den Torschüssen. Top 18 in den insgesamt abgelieferten intensiven Läufen. Auch das bestellt sich, waren ja da oben auf Platz 3, die Freiburger. Und auch das alle 17 Spiele gemacht und steht schon wieder auf 12 Scorern. 5 Tore, 7 Vorlagen. Das läuft vielleicht nur bei mir, aber lief für mich zumindest ein bisschen unterm Radar, weil 12 in 17 ist bockstark. Und bei dem auch einer, wo ich mir jetzt nach der letzten Woche ein bisschen sicherer bin, bei Onyeka war nicht ganz klar, spielt der Stamm, aber der hat ziemlich die Startelf-Garantie. Von dem habe ich mal Grifo gewählt.
Wen hast du, Herr Meisel?
Guten Tag, mein Name ist Osterhage.
Darf und ich treffe nicht nur am Ostertage.
Ja, na, das ist tatsächlich sein einziges Manko diese Saison bisher, dass er noch nicht scored. Ja, hat er in Bochum regelmäßig auch getan. Ansonsten liefert er alles, was er in Bochum auch geliefert hat, bei Freiburg jetzt ab, nämlich immensen Workload, unfassbar, was der spielt, ja, mit, keine Ahnung, 87% Startelfquote, 72% aller Minuten gesehen in Freiburg, defensiver Anker im Mittelfeld, Arbeitstier, ein absoluter Generalist auch, der kann, also später sagen, der kann alles, aber nichts richtig, eher mit ihm meinen, sagen, der kann halt von allem genug, dass es ihn abhebt von der Masse, ja. Und der Spieler, solche, ich mag einfach auch solche Jungs, ja, die jetzt nicht diese Top-Lads, ja, die irgendwie, ja, diese Million-Dollar-Guys, die irgendwie für den Glanz und die Gloria zuständig sind, sondern du brauchst halt auch Leute mit Arbeitsethos.
Das Hemdsärmelige.
Ja? Das Hemdsärmelige, das ist mein Dieter Eils, das SC Freiburg, ja. Und wie wir alle wisst, die ihr unsere Sendung regelmäßig hört, war und bin ich ein riesengroßer Verehrer von Dieter Eils. Ja, für mich der Mann, der 96er Europameister. Nicht Sammer, nicht Matthäus, nicht Möller. Matthäus war gar nicht dabei. Nicht Möller, nicht Sammer, nicht Köpke und schon gar nicht Bierhoff.
Sammer mit seinem Offensiv, Eils, Alter. Sammer mit seinem Offensivfall im Viertelfinale schon gar nicht, aber
ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Nein, aber also wenn ihr die Muße habt und schaut euch mal die Spiele damals nochmal gerne an. Es war ein völlig anderer Fußball, der damals gespielt wurde. Vielleicht so ein Beginn des heutigen Fußballzeitalters, das war damals 96 so ein bisschen zu erahnen, aber Dieter Eils, Leute. Dieter fucking Eils.
Du das hattest Dieter Eils, glaube ich, auch schon in einer der letzten Folgen und da hat uns wirklich auch jemand auf YouTube kommentiert und gesagt, hey, ich fand Dieter Eils auch richtig geil. Der war sehr wohl gefeiert worden damals.
Also, einen gab's, ja, sehr gut.
Das war wirklich stark. Ja. So, dann hätten wir das auch abgeräumt. Dann bräuchte ich vielleicht noch Tipps von euch, oder? Sonst können wir nicht weitermachen hier mit unserer Tipprunde.
Ich hatte ja gestern Abend schon ein Tränchen im Auge auf der Pressetribüne, weil ich lange Zeit dachte, mein Gott, der Meisel räumt tatsächlich die volle Punktzahl ab mit seinem 1:1. Am Ende mal wieder außer Späßen nichts gewesen. Ich kenn's. Nichtsdestotrotz wage ich mich aus der Deckung und sage ein solides 4:1 für den VfB Stuttgart. Ja, sage ich an, dass er spielen wird, dass er erreichen wird an diesem Wochenende im Landesduell gegen Freiburg.
Ich versuche nochmal ein 3:1. Sie waren kurz davor, hat mich fast geärgert, dass der eine andere Rekorder nicht nochmal klarer ausgespielt wurde gegen neuen Leipziger, aber ich versuche es nochmal 3:1.
Ich glaube auch, es werden viele Tore fallen. Ich glaube auch, dass das Bit zu 0 nicht ganz funktionieren wird wie in Augsburg. Ich sag 3:2 für den VfB. Da sind wir doch, glaube ich, von der Tendenz zumindest einigermaßen ähnlich.
Es sind auf jeden Fall Ergebnisse, die man uns astrein unter die Nase reiben kann nächste Woche. Ja.
Auch das. Gibt's, Philipp, du warst in den Katakomben am Mittwochabend, personaltechnisch irgendwas zu vermelden? Maximilian Mittelstädt ist ja ausgefallen, wird
Nein,
wahrscheinlich erst am Freitag mehr
Aufschluss. Also Mittelstädt geben. War eher eine Vorsichtsmaßnahme, den hatte ich ganz kurz in der Mix gesehen, auch der angesichts des Programms, das wartet, ja. Freiburg, Bratislava, Mainz, das sind Spiele, wo es jetzt geht's um alles. Also das sind die Spiele jetzt, die dir den Weg weisen für die nächsten 3-4 Monate, ja. Wenn du Freiburg und Mainz ungeschlagen bleibst, habe ich im Video schon gesagt, im 90+3, im Idealfall 4, vielleicht sogar 6 Punkte holen kannst, bist du aus dieser Spitzengruppe bis zum Saisonende nicht mehr zu verdrängen. Dich kann keiner mehr holen da unten, ja, du bleibst da. Dann liegt's an dir, was du draus machst, ob du Fünfter wirst oder Dritter. So. Und Bratislava ist das Do-or-Die-Spiel in der Champions League. Willst du weiterkommen? Willst du in diese K.O.-Phase? Musst du es gewinnen. Ja, und dementsprechend hat Maxi ein Päuschen bekommen. Ramon Hendricks hat das, haben wir vorhin ja ausführlich drüber gesprochen, astrein gemacht. Und der wird spielen. Wenn er nicht am Samstag spielt, dann spätestens in Bratislava. Ansonsten gab es nichts. Und dementsprechend erwarte ich da auch nicht wirklich großartige, also nochmal 4 Änderungen in der Startelf, glaube ich, sehen wir nicht. Ja.
Und nicht nichts gibt's bei uns auf den sozialen Kanälen, sondern ganz im Gegenteil sehr viel. Da beliefern wir euch weiterhin und jetzt auch in den nächsten Wochen, die kommen wirklich massiv mit Zeug, wo ihr euch daran laben könnt, möchte ich fast sagen.
Schon nächste Woche Montag für Abend wahrscheinlich könnt ihr uns in einer stabilen Hotelzimmerfolge aus Bratislava hören. Ja, das ist das Nächste, was ansteht. Ja.
Korrekt. Bin gespannt, wie das im Nachtzug läuft und wie
ich
gerädert wir sein werden.
Ich wollte es gerade sagen. Ich empfehle euch allen unsere Insta-Story. Ja? Instagram nach mein VfB schauen, folgen. Christian, Heiko und ich, wir steigen zu dritt an einem Sonntagabend in einen ÖBB Nightjet und alles, was danach passiert, wird wahrscheinlich die Geschichte eingehen. Ja, das kann ich jetzt schon sagen.
Mal gucken, was davon sendbar ist.
Ja, richtig.
Ich bin gespannt auf die Outtakes und alles, was uns der Trip bieten wird. Bis dahin bleibt uns natürlich, euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns überall folgen könnt. Wie immer auf den verschiedenen sozialen Kanälen @meinVfB, info@meinVfB.de funktioniert auch weiterhin. Bewertet uns gerne, Daumen nach oben, vielleicht nicht so viel, Daumen nach unten, Sternchen, gerne mehr als wenig. Und trotzdem sind wir natürlich sehr, sehr dankbar für jede Art auch von Lob und Kritik, die wir von euch bekommen. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu sagen, Philipp? Stichwort Soundcloud war noch was, ne?
Ja, eine Kleinigkeit. Also ich meine, das sind ja die ersten Gehversuche, die wir am 17. Oktober 2017 unternommen haben. Die haben sich auf Soundcloud abgespielt. Auch unser legendärer WM-Podcast, das Dacia-Duo, Christian, hat sich auf Soundcloud abgespielt. Ja.
Ich habe schon als Kind in Dacia-Duo-Bettwäsche geschlafen.
Ja, Dacia-Duo. Und ja, aller Blödelei zum Trotz, wir werden diesen Kanal schließen. Ja, das hat diverse technische Gründe vor allem. Aber das heißt, für diejenigen, die uns noch über Soundcloud hören, sucht euch bitte einen anderen Kanal. Es gibt ja diverse Podcatcher, die kann man ja gar nicht mehr zählen. Ja. Den Podcast gibt es weiterhin überall, nur eben nicht mehr explizit auf Soundcloud. Details erspare ich euch. Ihr habt 2-3 Wochen Zeit für einen Umzug und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch an anderer Stelle weiter treu auf die Ohren bekommt, 1-2 Mal die Woche.
Beehren Sie uns gerne auch wieder in der nächsten Woche, wenn es dann nach dem Spiel gegen Freiburg in die slowakische Hauptstadt geht. Philipp hat gesagt, wir werden für euch da sein und alles rund um die Partie berichten. Zuerst aber steht das Landesduell an und auch da gibt's natürlich alles von uns für euch auf den Portalen und auf den ganzen Kanälen. Wir freuen uns wahnsinnig drauf und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Podcast. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.